Liebe Gemeinde, in unserem heutigen Text, in unserem heutigen Predigtext geht es darum, wenn man es ganz grob zusammenfassen will, wie das Evangelium nach Europa kam. Der Schritt nach Europa, wobei man einschränken muss, das wird immer so schnell gesagt, man muss einschränken, dass Europa in der heutigen Gestalt damals nicht bekannt war. Also als Paulus die Grenze nach Europa überschritten hat, war ihm nicht bewusst, dass er jetzt in Europa ist, weil es Europa in der Hinsicht gar nicht gab. Aber es ist trotzdem das Gebiet, also er tritt dahin, wo heute Europa ist. Er kommt praktisch in ein neues Gebiet. Und dieser Text hat gleich zu Anfang eigentlich eine ganz merkwürdige Wendung. Paulus zieht los mit seinem Mitarbeiter Silvanus und Timotheus, mit seinen beiden Mitarbeitern, und hat eigentlich vor, er ist auf der zweiten Missionsreise, hat eigentlich vor, die Gemeinden aufzusuchen und zu stärken, die er bei der ersten Missionsreise gegründet hat. Also er hat schon einen Plan, er weiß, wo er hin will. Und dann lesen wir in unserem Text etwas ganz Merkwürdiges. Und zwar, der Geist Gottes verwehrte ihnen, in Asien zu verkündigen. Eigentlich etwas Merkwürdiges. Wir denken ja, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann ist es wichtig, dass wir überall hingehen und dass wir auch überall hingehen können. Und in unserem Text lesen wir jetzt diesen merkwürdigen Ausdruck, der Geist Gottes ließ nicht zu, dass sie nach Asien gehen, also sich Richtung Asien gewendet haben. Eigentlich etwas Eigenartiges. Und dann sind sie weitergezogen, wenn man sich das auf der Karte anschaut, so ein bisschen Zickzackkurs. Und dann wenden sie sich Richtung Bithynien, das lag dann oben im Norden, und auch dort war ein Stoppschild. Wir wissen nicht genau, wie der Geist Gottes ihnen das klar gemacht hat. Wir wissen nur, da ging es irgendwie nicht weiter. Und dieser Prozess, den wir in 2, 3 Versen lesen, dort in unserem Text, ist beileibe, wenn man sich die Strecken anschaut und die Bedingungen, unter denen man damals unterwegs gewesen ist, ist beileibe nicht so zu beschränken, dass man sagt, naja, die sind jetzt einen Tag gewandert, dann sagen sie, da geht's nicht weiter, dann gehen wir dahin und so. Das war ein langer Prozess, den sie dort unterwegs waren. Ein langer Weg und immer wieder diese Unsicherheit, wo geht's denn jetzt weiter? Wie können wir denn weitergehen? Wenn hier offensichtlich Gott sagt, da nicht. Sie ziehen aufs gerade Wohl und man kann sagen, sie stochern im Nebel. Und ich denke, da ist schon etwas Wichtiges, auch für uns als Gemeinde, für uns vielleicht im Glauben. Manchmal sind wir auf Wegen, manchmal wenden wir uns in Richtungen zu, die wir für richtig halten, die wir geplant haben. Aber es kommt dann doch alles ganz anders. Gottes Wege mit uns, so möchte uns dieser Text auch sagen, lassen sich letztlich nicht wirklich planen. Es gilt immer wieder, bereit zu sein, umzuschalten. Und für mich ein wichtiger Gedanke ist auch eine verschlossene Tür ist ein Zeichen von Gottes oder kann ein Zeichen von Gottes Führung sein. Das heißt, auch dann, wenn es irgendwo nicht weitergeht, führt Gott eben durch eine geschlossene Tür. Denn sonst wäre ja Paulus, wenn Gott nicht gezeigt hätte, was er möchte und dass er einen Weg, den Paulus mit seinen Mitarbeitern geplant hatte, einfach vereitelt auf irgendeine Art und Weise, dann wäre Paulus ja in eine Richtung gegangen, in die er nicht gehen wollte. Gott, so wird in diesem Text deutlich, kann ganz deutlich Wege auch zum Verstummen bringen. Ich habe hier schon einmal erzählt, das kam mir jetzt wieder in den Sinn, als ich mit der Bibelschule fertig war, wäre ich fast nach Afrika gegangen. Das war schon alles in trockenen Tüchern, kann man sagen. Oktober, ich will es ganz kurz machen heute, Oktober wäre ich dann nach Haiga gegangen, zum Kongo-Team, um mich da vorbereiten zu lassen, um dann als Bibelschullehrer in den Kongo zu gehen. Und dann, im letzten Moment, hat Gott gezeigt, das ist nicht. Tür verschlossen. Da stand ich erstmal kurz vor meiner Absolvierung da und dachte, ich lande jetzt auf dem Arbeitsamt. Damals gab es das Jobcenter ja noch nicht. Ne? Und dann hat Gott aber eine andere Tür, die ich für verschlossen gehalten hatte seit Monaten, hat er dann geöffnet und ich bin oben in der Landeskirche gelandet. Eigentlich war mein Wunsch gewesen, nach Afrika zu gehen, dort Bibelschullehrer zu werden. Und später ist dann Afrika zu mir gekommen, in Gestalt meiner Tochter. Auch ausgerechnet aus dem Kongo, wo ich hingehen wollte, hat der Kongo sich bei mir nochmal zurückgemeldet und hat gesagt, vergiss uns nicht. Aber Gott hat einen Weg vereitelt. Ich hatte gedacht, das ist alles schon in trockenen Tüchern. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, dann umzudenken und zu sehen, ich möchte das und Gott lässt es gar nicht zu. Da gilt es, flexibel zu sein. Wenn wir unser Gebet zum Jahresbeginn bedenken, stelle mich, wohin du willst. Das war sicherlich auch das Gebet des Paulus. Nicht auf eigene Faust Wege gehen, die mir in den Sinn kommen. Nicht das zu tun, was ich für richtig halte oder was ich sage, das ist doch was Nettes. Sondern nach Gottes Willen zu fragen und seinen Willen auch ernst zu nehmen. Paulus hat an mehreren Stellen in seinen Briefen geschrieben, beispielsweise an die Römer im ersten Kapitel schreibt er auch, ich habe mir oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt hat es Gott noch nicht zugelassen. Bis jetzt ist es noch nicht zustande gekommen. Und als er dann kam, kam er in Ketten, als Gefangener, der vor den Kaiser gestellt werden sollte. Also auch ganz anders, als er sich das vorgestellt hatte. Gottes Wege sind nicht unbedingt so, wie wir sie uns vorstellen und sie sind auch nicht unbedingt planbar. Zweimal bekommt Paulus ein Stoppschild auf diesem Weg. Zweimal wird ihm gezeigt, das, was du dir geplant hast, das ist nicht das, wo ich dich führen möchte. Und da ist es wichtig, dass wir nicht wie ein Politiker, von dem man erzählte, der vor dem Kanzleramt stand und sagte, ich will hier rein, dass wir nicht mit Brachialgewalt irgendwo hineingehen, sondern es ist wichtig, dass wir flexibel sind, dass wir dann fragen, was willst du denn? Was möchtest du, wenn der ein oder andere Weg verschlossen ist? Das kann beispielsweise sein, wenn wir eine berufliche Veränderung haben und wir erleben, eine Tür ist dicht und eine andere öffnet sich. Oder keine Tür öffnet momentan, dann heißt es, erstmal da zu bleiben, wo wir sind und zu warten und zu beten, ob Gott etwas auftut. Wichtig ist jedoch, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dass wir uns von ihm führen lassen. Und Führung heißt nicht nur zu sagen, da geht es lang, sondern hier geht es nicht lang. Diese beiden Elemente gehören zusammen, wie in der binären Sprache des Computers 1 und 0. Eins alleine von den beiden wäre nicht möglich. Also, Gott zeigt auch deutlich, Paulus kann seinen Weg nicht planen. Jetzt ist Paulus endlich angekommen. In Troas steht da vor einem Zipfel des Mittelmeers und da ist erstmal Endstation. Und dann plötzlich, so lesen wir in unserem Text, meldet sich Gott zu Wort. Er lässt einen Mann aus Mazedonien erscheinen, einen Mann, der übrigens dann später in den nächsten Begegnungen gar keine Rolle mehr spielt. Also er lässt ihm eine Gestalt erscheinen und dieser Mann sagt, komm zu uns rüber nach Mazedonien und hilf uns. Ein Traum, den Paulus hat. Aber ein Traum, der genau in die Situation hineintrifft, in der er mit seinen Mitarbeitern sich gefragt hat, was möchte Gott von uns? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir arbeiten? Und deswegen wird dieser Traum, als Paulus dann morgens aufwacht und seinen Mitarbeitenden erzählt, was er geträumt hat, setzen die diesen Traum unverzüglich um. Lange gewartet. Und wie gesagt, dieser Prozess, der am Anfang unseres Textes steht, das waren vielleicht Wochen oder Monate, nicht kurze Zeit, die sie in Unsicherheit waren, die sie gesehen haben, das, was wir wollen, das geht gar nicht. Und so eine Zeit der Unsicherheit, das merken, wissen wir auch aus unserem Leben, kann mürbe machen. Aber wir dürfen sicher sein, wenn wir den Wunsch und den Willen haben, uns von ihm leiten zu lassen, dann wird er uns leiten. Und wenn wir manchmal Wege gehen, die nicht von ihm mit grünem Licht versehen sind, will ich mal sagen, dann geht man manchmal auch Umwege. Dann macht man sich das unnötig schwer. Und dann Ja, jetzt hat Paulus diese Vision bekommen, nach Mazedonien zu gehen, und sie setzen tatsächlich mit einem Schiff über. Das war eine 2-Tage-Reise, die sie zurückzulegen hatten, und sie kommen in Neapolis an. Neapolis heute Kavala, ich bin da mal gewesen, wunderschöne Stadt am Mittelmeer, sehr zu empfehlen. Und das ist dann noch ein bisschen längerer Fußweg gewesen nach Philippi. Von Philippi steht heute nichts mehr. Es ist so ein bisschen was archäologisch aufgebaut worden. Aber sie kommen jedenfalls in diese Stadt. Und in dieser Stadt, da sieht man, dass sie dennoch, obwohl sie sich, und das gehört beides zusammen, das ist ganz wichtig, obwohl sie sich von Gott führen lassen, obwohl sie nach seinem Willen fragen, schalten sie ihren Verstand auch nicht aus. Auch eine ganz wichtige Sache. Und zwar jetzt in Philippi verfahren sie wieder auch verstandesgemäß. Sie wissen eins, wenn sie predigen, dann ist das Beste, dass sie anknüpfen da, wo Menschen sind, die schon vorbereitet sind auf die Botschaft des Evangeliums. Und so, aus diesem Grund ist Paulus ja immer wieder in die Synagogen gegangen als erstes und hat den Menschen verkündigt, die hatten schon gehört von Messias und von dem ganzen Erwartungshorizont, und da war es viel leichter, weiterzugeben, was Gott zu sagen hatte. Und so halten sie sich einige Tage dort in Philippi auf und überlegen, wo könnte denn hier, da gab es keine Synagoge, und wo könnte denn hier ein Versammlungsort sein, wo sich Menschen jüdischen Glaubens treffen, denen sie die Botschaft bringen können. Und da lag es nahe, ans Wasser zu gehen, an einen Fluss, denn die Juden hatten, wie heute im Islam auch üblich, rituelle Waschungen, die sie vor Gebeten verrichteten. Und dann war Wasser natürlich etwas Notwendiges. Sonst gab es oft auch Badestuben, jüdische Badestuben im Lande, da wo Synagogen waren. Aber sie hatten dann gedacht, am besten schauen wir am Fluss nach. Und sie sind gegangen und tatsächlich fündig geworden und treffen dort auf eine Gruppe von Frauen. Und hier kommt es noch einmal wieder zu einer besonderen Situation. Wir wissen, Paulus war als Pharisäer eigentlich nicht so unbedingt jemand, der sagte, wir müssen einen Weltfrauengebetstag gründen oder so etwas, sondern Frauen waren für ihn eher jemand oder eher eine Gruppe, die so im Gottesdienst nicht so die Hauptrolle spielten. Und jetzt kommt Paulus zu einem Frauentreffen. Wir lesen nicht, dass da Männer dabei waren, da haben sich Frauen zum Gebet getroffen. Übrigens auch etwas, was man in der Gemeinde immer wieder feststellt, dass Frauen oft viel mehr so im Gebetskreis unterwegs sind als Männer, überhaupt im gemeindlichen Geschehen. Bei uns vielleicht nicht so, aber in vielen Gemeinden ist es so, die Frauen bilden heute die Speerspitze der Gemeinde. Die sind oft so die aktivsten, die Männer nicht so. Und Paulus wird hier mit einem Frauenkreis konfrontiert. Und er predigt ihnen Gottes Wort. Und wir, dann noch etwas Wichtiges, wir lesen von der Lydia, Gott tat ihr das Herz auf. Auch ein wichtiger Gedanke, der uns in diesem Text gesagt wird, wir haben gerade gesungen, das Lied, Herr, öffne mir des Herzens Tür. Wenn unser Herz nicht aufgeschlossen ist, dann geht Gottes Wort, und wir haben ja auch das andere Lied gesungen, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln trägt, wenn wir nicht aufgeschlossen sind, wenn wir uns diesem Wort nicht öffnen, dann passiert auch nichts. Gottes Wort ist nichts, was wir einmal so ein bisschen nebenbei lesen können, wenn du morgens zum Beispiel einen Bibeltext gelesen hast und dann gehst du vom Frühstück weg, und wenn dich jemand 5 Minuten später fragen würde, würde ich sagen, ja, ich habe heute die Lose gelesen, aber ich weiß nicht mehr genau, was drin stand. Gottes Wort soll zu Herzen genommen werden. Und von dieser Lydia, übrigens, ja, erzähle ich gleich ein bisschen was, der tat Gott das Herz auf. Wer war Lydia? Lydia war eigentlich gar kein Name, kein Frauenname. Ist Lydia da heute? Ja, nicht erschrecken jetzt. Aber Lydia war zur damaligen Zeit gar kein Frauenname. Und zwar Lydia, das hieß so praktisch, wenn man sagt, die Polen oder die Deutsche, die kam aus Lydien, aus Asien. Das war schon im Westen der heutigen Türkei, aber sie war letztlich dort in Philippi eine Ausländerin in Mazedonien. Und das ist auch noch etwas ganz Besonderes, was uns dieser Text zeigt. Gott begegnet, und ich denke, wir können nachher diese ganzen Umwege, die da gegangen worden sind, so sehen, Gott möchte diesem speziellen Menschen durch Paulus begegnen. Deswegen hat er das eine oder das andere nicht zugelassen. Und diese Lydia ist sogar noch eine Ausländerin. Nicht nur eine Frau. Eigentlich würde man doch jetzt nach dem Traum mit dem Mann erwarten, vielleicht hat Gott gedacht, wenn wir Paulus von einer Frau träumen lassen, die sagt, komm herüber, dann geht er nicht. So unwichtig. Deswegen musste da ein Mann hingestellt werden. Aber dort in Philippi begegnet er als Ersten nicht einem Mann, sondern einer Frau oder einer Gruppe von Frauen, einer Ausländerin, die auch so genannt wurde. Wie wir heute sagen würden, das ist die Polin, das ist die Französin. Also der Name wird später erst genannt oder man vermutet nur diesen Namen Euodia, der erscheint dann im Philipperbrief. Also dass sie praktisch nicht den Namen Lydia hatte, sondern es hieß einfach die Frau, die aus Lydien kommt, die Lüderin. Und diese Lydia gehörte zu den sogenannten Gottesfürchtigen. Die Gottesfürchtigen, das war eine Gruppe, die nicht zum Judentum übergetreten waren, aber die jüdische Veranstaltung besuchten, die sich den Juden so praktisch zu den Juden gehalten haben und damit auch zu dem Gott des Alten Testamentes. Diese Frau, also aus freiem Entschluss hat sie sich dazu gehalten, diese Frau hatte eigentlich diese Hoffnung, die das Judentum im ganzen Mittelmeerraum verbreitet hat, die Hoffnung auf den Messias, auf das Kommen des Messias verinnerlicht, und deswegen war sie offen für das, was Paulus ihr zu sagen hatte und war vorbereitet. Diese Vorbereitung beispielsweise, ich denke auch, dass es etwas, das hat mich dann erinnert an unseren kirchlichen Unterricht oder auch an den Kindergottesdienst. Es ist wichtig, dass Menschen innerlich vorbereitet werden auf Gottes Wort. Das heißt, vielleicht manchmal hat man das so, ich habe schon viel Konfirmandenunterricht und Kindergottesdienst auch und auch kirchlichen Unterricht gemacht. Manchmal denkt man, das geht alles ins Leere. Jugendliche, Pubertät sind nicht unbedingt diejenigen, von denen man den Eindruck hat, dass das Wort gleich offene Türen findet. Und trotzdem, manchmal ist es schon wichtig, dass das, was sie gehört haben, dass das innerlich schon mal einen Boden vorbereitet hat und Kenntnisse vermittelt hat, die später dann dazu beitragen können, dass Gottes Wort eine offene Tür findet und dass Gottes Wort auf fruchtbaren Boden fallen kann. Und so war diese Lydia auch damit vorbereitet, im Prinzip für die Predigt des Paulus. Gott hatte sie durch das Hören des Alten Testamentes schon darauf vorbereitet. Gott hat uns, und das sehen wir in diesem Text auch, Gott hat jeden Menschen schon lange im Blick, bevor dieser Mensch Gott in den Blick nimmt. Gott geht schon, er sieht die Sache wie aus so einem Navi und er sieht dein Leben schon in Bahnen, in denen du heute noch lange nicht bist. Er weiß, was auf dich zukommt und er wusste auch schon deswegen, wohin er den Paulus haben möchte. Paulus begegnet dieser Frau und diese Frau ist nicht nur Ausländerin, sie ist dann auch noch etwas ganz Besonderes. Sie ist die Frau im Haus. Sie scheint nicht verheiratet zu sein. Die Ausleger streiten sich darüber, ob Lydia jetzt Witwe war oder ob sie aus freien Stücken ledig geblieben ist. Das ist nicht im Text zu erkennen. Aber was zu erkennen ist, sie hatte einen eigenen Haushalt. Sie war ziemlich reich. Sie hatte viel Geld, sie war Purpurhändlerin und Purpur, das war damals etwas total Kostbares. Sie hatte viel Geld, einen Hausstand und man liest sogar von Bediensteten, von Haussklaven, die sie hatte. Also sie hatte ein großes Anwesen und kein Mann hatte über sie etwas zu sagen. Das war in der damaligen Zeit schon etwas ganz Außergewöhnliches. Eine Geschäftsfrau, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und von solchen Leuten gab es nicht viel in der Gemeinde. Deswegen schreibt Paulus dann auch später, dass keine Gemeinde ihn so sehr unterstützt hat wie Philippi, wie die Gemeinde der Philippa. Und die Ausleger nehmen an, dass gerade die Lydia, die wirklich Geld wie Heu hatte, dass sie eine der maßgeblichen Sonderspenden war. Das wäre so, die hat dann immer mal ein Sonderopfer gegeben, vielleicht, also jetzt so in unserem Bild gesprochen, dass sie eine war und dass sie vielleicht, das sind dann auch Mutmaßungen der Ausleger, dass sie vielleicht auch andere Geschäftsfreunde hatte, Geschäftsleute, es gibt ja so christliche Geschäftsleute, gibt es auch eine Vereinigung, die kennen sich untereinander und dass sie vielleicht auch da Spenden eingeworben hat. Jedenfalls Paulus sagt, keine andere Gemeinde hat ihn so sehr in seiner Mission unterstützt wie die Philippa. Vielleicht auf Lydia zurückzuführen. Lydia jedenfalls kommt zum Glauben und auch das ist nicht, das steht da so, sie kommt zum Glauben und lässt sich mit ihrem Haus taufen. Das dürfen wir uns nicht so vorstellen. Paulus redet jetzt abends mit ihr und erklärt das Evangelium und dann ruft sie ihre Leute zusammen und alle ins Wasser, sondern ich denke, auch da liegt ein etwas breiterer Zeitabschnitt zwischen. Die Apostelgeschichte rafft die Zeiten ziemlich zusammen. Auch das ist sicherlich eine Weile gewesen, in der die Menschen, die zu Lydia gehörten, dann auch selber die Botschaft gehört haben. Und damals, und das müssen wir mit unserem Individualismus auch ein bisschen umdenken, damals war es beileibe nicht so, dass jeder Einzelne sich bekehren musste, um dann getauft zu werden, sondern wenn der Hausvater und in diesem Fall die Hausmutter gesagt hat, dieser Weg, das ist der richtige, dann sind im Normalfall ist die Familie und die Bediensteten, die immer auch zum Haus gehörten, sind dann auch mitgegangen. Also das Individualistische, dass man sagt, der sagt, ich bekehre mich nicht oder so, das gab es in der damaligen Zeit, war das so nicht vorstellbar. Deswegen können wir oft auch lesen, er wurde mit seinem ganzen Haus getauft, weil das war bei den Germanen später auch noch so, wenn der Fürst sich für den Weg des Glaubens entschieden hat, gab das für seine Nachfolger überhaupt keine Auswahl. Also insofern dürfen wir auch unsere Zeit nicht auf die damalige übertragen. Und trotzdem wird es nicht so gewesen sein, dass an diesem Abend Lydia getauft wurde. Sie wurde aber mit ihrem ganzen Haus getauft, ist die erste Christin im heutigen Europa und noch einmal erwähnt eine Ausländerin aus der Türkei. Eine Türkin in Griechenland wohnend, wenn wir das mit heutigen Maßstäben so sehen. Gott sucht sich Menschen, die offen sind für ihn. Lydia lädt dann diese vier Männer. Paulus ist etwas zögerlich. Inzwischen ist Lukas wohl dazugekommen. Wer aufmerksam war, der hat gesehen, dass in unserem Text plötzlich die Erzählung von sie auf wir umsprang. Das mag ein Zeichen dafür sein, dass Lukas, der das geschrieben hat, jetzt auch persönlich dabei ist. Das andere hat er vom Hörensagen gehört. Und die Lydia lädt diese Evangelisten zu sich ein. Für Paulus war es vielleicht ein bisschen unangenehm, vier Männer zu einer ledigen Frau. Aber sie haben dann diese Einladung angenommen, weil Lydia richtig, ich will mal sagen, aufdringlich geworden ist. In dem Sinne, dass sie sagte, wenn ihr mir glaubt, dass ich tatsächlich gläubig geworden bin, wenn ihr tatsächlich meine Geschwister seid, dann müsst ihr so viel Zutrauen zu mir haben, dass ihr meine Gastfreundschaft annehmt. Und auch das ist etwas ganz Wichtiges, was in der alten Gemeinde immer wieder eine Rolle spielte. Offene Türen füreinander und Lebensgemeinschaft bei Essen und Trinken. Also nicht auseinanderlaufen, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sondern noch Gemeinschaft miteinander zu haben. Lydia jedenfalls kommt zum Glauben. Ein wunderbares Ereignis. Paulus hat jetzt einen festen Punkt mit seinen Mitarbeitern. Er wohnt eine ganze Weile bei ihr und kann jetzt von da aus beginnen, in Philippi Menschen für Jesus zu gewinnen. Und dann, und das soll nur als kleiner Ausblick sein, könnte man sagen, endlich läuft es. Paulus hat so viel Schweres durchgemacht auf seinen Reisen. Endlich hat er mal so eine offene Tür gefunden. Die Sache, und das soll nur als kleiner Ausblick sein, die Sache endet dann damit, dass sie im Kerker landen. Die nächste Erzählung, die in der Apostelgeschichte ist, ist die Erzählung vom Kerkermeister. Sie werden verprügelt, sie werden verleumdet und angefeindet. Und auch das gehört zum Glauben. Das wird in unserer Perikope nicht mehr gesagt, aber das ist wichtig für uns, dass wir sehen, im Glauben gibt es so auch ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, in denen wir uns entspannen können, Zeiten, die schön sind, die harmonisch sind, die wir auch viel lieber haben. Und es gibt Zeiten, in denen es auch mal wirklich schwer werden kann. Schwer war es für Paulus ja schon, nicht zu wissen, wohin. Und jetzt sind sie angekommen und denken, hier ist alles wunderbar. Und dann gibt es auch schwere Zeiten. Also insofern, dass sich niemand Illusionen macht, und das wurde in der frühen Predigt auch immer wieder gesagt, dass sich niemand Illusionen macht, dass der Weg des Glaubens einfach ist. Immer nur über Höhen führt. Führt man auch manchmal durchs tiefe Tal. Und dann, wenn wir die Mission Europas eingeleitet sehen, hat es doch noch ein paar Jahrhunderte gedauert, bis unsere Vorfahren dann dran waren, bis der Glaube bis hier oben nach Nordeuropa gedrungen war. Das war noch eine ganze Zeit. Gottes Mühlen mahlen langsam. Aber wichtig ist für uns, dass wir uns führen lassen, dass wir uns ganz persönlich unter seine Leitung stellen, dass wir flexibel sind und auf ihn hören, da wo wir nicht gehen sollen, das genauso hören wie den Weg, den er uns führen will, dass wir bereit sind, auch unseren Verstand einzuschalten. Sie haben überlegt, wie können wir jetzt in Philippi systematisch vorgehen, dass wir auch bereit sind, wirklich mit Verstand zu arbeiten. Für die Methodisten war das von Anfang an auch etwas ganz Wichtiges. Und dass wir dann wissen, auch wenn wir Schönes manchmal erleben, ist es doch so, dass wir auch immer damit rechnen müssen, dass auch schwere Zeiten kommen und dass sich diese, wie beim Wetter, schöne und schwere Zeiten abwechseln und dass wir das nicht als ein Indiz dafür sehen, nicht auf dem richtigen Wege zu sein. Dort, wo sie auf dem richtigen Wege sind, begegnen ihnen bald auch schon Probleme. Und insofern wichtig, dass wir einfach wissen, Gott ist dabei. Auch die Sache mit dem Kerkermeister führt letztlich zum Guten. Amen.